So, hallo von meiner Seite. Ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier versammeln können und dass du, der große Hirte, uns Nahrung gibst, dass du uns geistliche Nahrung gibst, dass wir auferbaut werden, dass wir dich lieben, dass wir dich ehren, dass wir dich besser kennenlernen. Herr, werde groß und wichtig in unserem Leben. Und sei uns gnädig und gib dich uns zu erkennen. Gebrauche mich als dein Werkzeug. Du verherrlichst dich in dem Schwachen und in der schwachen Rede. Wenn man sich zu dir stellt, dann bist du einfach treu und verkündigst dich einfach selbst. Ich will dich groß machen, Jesus. Bitte sei gnädig und öffne die Herzen. Amen. Oft ist es so in der Gesellschaft und einfach in der Welt und in der Gemeinde, wenn sich in der Welt sowas. Mikrofon fern? Hör? So? Wenn in der Welt sich sowas verändert und so ein Blickwinkel verändert wird, dann ist so, die Gemeinde zieht so ein paar Jahre später, zieht sie hinterher. Und dann die, sag ich mal, die Evangelikalen, die Konservativen, so die nochmal ein bisschen später. Und es kann auch so weit führen, dass wichtige biblische Inhalte, wichtige biblische Themen und auch Beschreibungen von Gott auf einmal auch für Leute in der Gemeinde, für gläubige Leute, die Jesus lieben, die Gott lieben, dass das für sie auf einmal so irgendwie abstoßend wird, dass es ein bisschen so erschreckend wird und man will so nicht darüber nachdenken. Man denkt so, lass mal das lieber so, lass mal das. Und ein so ein großes Thema, was oft vernachlässigt wird oder abgeschwächt wird, ist das Thema Furcht vor Gott oder Gottesfurcht. Es ist ein Riesenthema in der Bibel und sehr wichtig. Allein das Hauptwort von Furcht im Alten Testament kommt 430 Mal vor. Man kann es gar nicht übersehen. Und 300 Mal wird es in Bezug auf Gott verwendet. Gottes Taten, Gott selbst ist furchtbar. Also man kann es eigentlich nicht übersehen. Und ich weiß, in der Gemeinde, in jeder Gemeinde ist immer so, da gibt es so ein bisschen die Zaghaften, die Geängstigten, die denken immer, oh Gott, richtet mich die ganze Zeit und ich armer und ich habe immer Angst. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, jawohl, jetzt erstmal Furcht Gottes, jetzt wird es gepredigt oder so. Es gibt immer so zwei Pole. Und ich möchte auch einfach euch bitten, auch einfach nicht von Anfang an vielleicht zuzumachen, sondern sich dem Thema zu stellen, weil es ein großer Schatz ist. Wenn wir uns solche schwierigen Stellen stellen und auch sowas, was normalerweise auch von der Gesellschaft und auch von vielen Gemeinden, wenn das abgelehnt wird, wenn wir uns solchen Themen stellen, ist oft was ganz, ganz Wertvolles dahinter. Da liegt ein Schatz dahinter, weil es ja umkämpft ist. Und da will ich euch zu Beginn einen Vers vorlesen aus Sprüche 14, Vers 26. Damit wir mit dieser Einstellung jetzt hören und lesen, da steht in Sprüche 14, Vers 26, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Und das möchte ich, dass wir das heute entdecken, dass wenn wir merken, in der Furcht des Herrn ist für unser Leben ein starkes Vertrauen, das stärkt uns, das ist gut für uns, wenn wir uns dem stellen. Der Haupttext, an dem es eigentlich geht, ist eigentlich nur ein Vers. Das sind Vers Sprüche 1, Vers 7, ziemlich bekannt. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und wir machen das heute so, wir schauen uns einfach diesen Vers an und schauen einfach da ein bisschen tiefer rein und gucken von der ganzen Bibel her, was bedeutet das. Manchmal kann man sich einen größeren Abschnitt anschauen, manchmal ist es auch gut, man schaut sich einfach eine Stelle genau an. Und hier steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ganz oft ist so, dass es über Gott viele Dinge zu sagen gibt. Gott ist so vielschichtig. Es gibt so viel über ihn zu sagen. Auch wenn man gerade mit Ungläubigen, wenn vielleicht hier ist einer als Gast da, ist noch kein Christ. Da gibt es so viel zu sagen. Aber das Thema der Furcht Gottes ist der Anfang. Und oft in der Gemeinde denkt man so, ja, Furcht Gottes, so, das hat er mit Zorn zu tun und so. Und das lassen wir mal beiseite. Das ist eher so Altes Testament. Und ja, das ist so, das macht man nicht mehr. Darum kümmern wir uns nicht mehr so arg. Wir gucken lieber so die Liebe und wie Gott uns tröstet und die Leitung von Gott. Aber die Furcht, damit will man sich nicht so gern beschäftigen. Aber es ist der Anfang. Damit fängt es an. Ob man ungläubig ist, ob man hier als Gast ist, es fängt einfach an, weil sonst versteht man viele andere Dinge nicht. Und oft ist es so, dass wenn man von Furcht Gottes eine Predigt hört oder ein Buch liest oder einen Artikel im Internet, habe ich schon ganz oft gehört, dann wird immer gesagt, also wenn ich jetzt von Furcht rede, Leute, dann müsst ihr wissen, stopp, ich meine jetzt nicht so Angst, ich meine jetzt nicht wirklich Furcht, ich meine so Ehrfurcht. In der Bibel wird es als Respekt dargestellt. Also nicht wirklich Angst, sondern tiefer Respekt. Und wenn ich so die Bibel lese, denke ich mir so, ob das wirklich nur Ehre ist. Mir kommt es ehrlich auch anders vor. Mir kommt es vor, es ist wirklich Angst. Es ist auch Todesangst. Wirkliche Angst, wenn ich das lese. Und dazu möchte ich am Anfang was sagen. Es ist der Furcht, der Begriff Furcht kann schon verschieden verstanden werden. Und es gibt Bibelstellen, in denen das deutlich in dem Sinne verstanden wird, als einfach fromm sein. Ich bin gläubig. So wie wir heute sagen, wenn dich jemand fragt, ja und, wie bist du so religiös oder irgendwas, sagst du, ja, ich glaube an Gott, ich bin gläubig. So gibt es Stellen in der Bibel, wo das deutlich dafür spricht, dass man sagt, ja, ich bin gläubig, ich fürchte Gott. Das drückt es einfach aus. Es gibt Stellen, die sind deutlich. Dann gibt es Stellen, da bedeutet Furcht Gottes im Sinne von nach dem Willen Gottes leben. Er ist ein gottesfürchtiger Mann. Ich lebe, ich wandle in der Furcht Gottes. Und manchmal wird es deutlich beschrieben als, ja, ich lebe nach dem Willen Gottes. Ich glaube nicht nur irgendwie, sondern ich lebe danach. Dann kann es auch manchmal deutlich bedeuten im Sinne von Ehrfurcht. Dann bedeutet es ganz deutlich Ehrfurcht. Da gibt es Stellen, zum Beispiel in Maleachi, ja, der Vater bekommt seine Ehre, sollte ich dann nicht gefürchtet werden? Da wird es so synonym verwendet, so ein Parallelismus. Am Anfang wird das eine gesagt und der zweite Satz oder die zweite Satzhälfte drückt eigentlich das Gleiche aus. Und da merkt man, ah ja, das bedeutet auch Ehre. Und es gibt Stellen, die sind auch eindeutig, ganz eindeutig im Sinne von Angst verwendet. Da kann man gar nichts anderes verstehen. Es meint pure Angst. So wie Angst, wenn mir eine Gefahr begegnet, wenn mir mein Leben bedroht ist, wenn mir jetzt was Schlimmes passiert. Und oft, manchmal sind die deutlich getrennt, aber oft sind die auch vermischt ineinander. Und man kann nicht so richtig Ehrfurcht von Furcht und Angst trennen. Das geht manchmal nicht so leicht. Und man kann nicht einfach sagen, ja, das meint immer nur Furcht und Gott braucht man eigentlich nicht fürchten. Und weil diese anderen Stellen eher bekannt sind und es eher die Meinung ist, so wie ich schon mit vielen geredet habe und auch gelesen habe, möchte ich, dass wir einfach am Anfang ein paar Bibelstellen uns anschauen, wo eindeutig davon sprechen im Sinne von Angst. Einfach ein paar Bibelstellen lesen, gar nicht so viel dazu sagen, einfach nur, dass wir das mal hören, wie die Bibel davon spricht. Die erste Stelle ist 2. Mose 14, 31. Da steht, dass Israel gerade ausgezogen aus Ägypten durchs Schilfmeer, die sind alle gestorben, der Pharao und die ganzen Soldaten. Da steht dann, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also sie haben fürchterliche Taten gesehen. Große Wunder, die Erstgeborenen sterben. Das ist fürchterlich. Wenn es bei uns passiert, im Dorf, in der Stadt, die Erstgeborenen sterben, wer hat es getan? Gott. Wir sind abgehauen von dort. Das ganze Wasser hat alle umgebracht. Das ist furchtbar. Man fürchtet sich auch davor. Dann die nächste Stelle ist 2. Samuel 6, 6 bis 9. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Perez Usa. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Seht ihr, hier wird wieder, Gott tut eine furchtbare Tat. Er fasst die Lade und er stirbt. Und David sagt nicht: Wow, also jetzt habe ich tiefe Ehre vor Gott. Der fürchtet sich, der denkt sich: Wow, was passiert dir? Der ist angefasst, ist gestorben. Boah, was mache ich nur? Was mache ich jetzt mit der Bundeslade? Wie kriege ich die hier weg? Der hat Angst. Eine andere Stelle in 2. Mose 7, 23. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Also hier steht, Gott macht wieder furchtbare Taten. Wenn wir daran denken, wie hat Gott denn die Leute aus dem Land vertrieben, aus dem Land Kanaan? Er hat den Bann an ihnen verrichtet. Er hat alle umbringen lassen. Er hat keine Gnade walten lassen. Frauen und Kinder. Und es ist furchtbar, wenn man das mitkriegt. Alle Leute drumherum, heißt es in der Bibel, die das gehört haben, bekamen Furcht und Schrecken. Also Gottes Taten sind furchtbar. Und dann noch eine Stelle in Psalmen. Psalmen ist auch ganz voll davon. Im Psalm 45, Vers 5 und 6. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten will ich erzählen. Schaut mal, da sagt der Psalmist: Ich will erzählen von deinen furchtbaren Taten. Und oft, wenn wir was vorlesen, was wirklich, das kann man ja kaum öffentlich sagen, auch mit Freunden, wenn man mit denen spricht, die ungläubig sind, wenn man das erwähnt: Boah, Gott hat den Bann verrichtet. Guck mal, Gott hat Menschen umgebracht. Das kann man ja, das traut sich das so kaum zu sagen. Die Leute denken es dann gleich abgeschränkt, denken: Wow. Oder in der Predigt, wenn man davon erzählt, dann dämpft man das gleich ab. Aber Gott hat diese Taten getan, damit man ihn fürchtet. Er sagt, er will, dass man darüber erzählt. Gerade, dass man ihn fürchtet. Deshalb sollten wir das nicht abschwächen. Und noch eine letzte Stelle im Psalm 76, Vers 8. Da steht: Du bist furchtbar. Und wer kann vor dir bestehen, sobald du zürnst? Du ließest Gericht hören vom Himmel her. Die Erde fürchtete sich und wurde still. Und dann Vers 12. Sprecht Gelübde und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott, alle, die ihr rings um ihn her seid. Bringt Geschenke dem Furchtbaren. Seht ihr? Gottes Taten sind furchtbar, deshalb ist Gott selbst furchtbar. Gott wird der Furchtbare genannt. Oder auch an anderen Stellen der Schrecken Israels. Und wenn wir auch schauen, also so redet die Bibel davon, wenn ihr das nächste Mal auch irgendwas hört über dieses Thema, dann könnt ihr wenigstens jetzt auch sagen: Also ich weiß nicht, ob das nur Ehre bedeutet. Ich glaube auch Angst. Und wenn wir die Propheten anschauen, wie die Propheten reagiert haben, die im Alten Testament, wie die reagiert haben, als sie Gott begegnet sind, da sehen wir auch, dass es wirklich, wirklich Angst ist. Als Mose Gott gesehen hat am Berg Sinai, steht im Hebräerbrief, die Erscheinung war so schrecklich, Mose war voll Furcht und Zittern. Also er hat nicht nur Ehre gedacht, sondern er hat richtig gezittert. Und es gibt auch die Begebenheit von Jesaja, in Jesaja 6, als Jesaja eine Vision von Gott hat, auf seinem großen Thron, der Tempel wird voller Rauch und der Saum seines Gewandes erfüllt den ganzen Tempel. Und Jesaja sagt dann, oh, hilf mir, ich vergehe, ich muss sterben, weil ich Gott gesehen habe. Ich bin ein Mann unreiner Lippen, ich muss sterben. Der hat richtige Todesangst so. Und dann sehen wir das nicht nur im Alten Testament, sondern wir sehen es auch im Neuen Testament. Als Johannes, der geliebte Jünger, wo an Jesu Brust lag, wo das Bild vom Abendmahl ist, er liegt an seiner Brust, so vertraut mit Jesus, voller Liebe. Dann sieht er ihn in Offenbarung 1 wird es beschrieben, Jesus in seiner vollen Majestät, in seiner Herrlichkeit. Und was passiert mit Johannes? Er fällt auf den Boden wie tot. Jeder, der schon mal wirkliche Angst hatte, der merkt, er verliert die Kontrolle über seinen Körper. Man fängt an zu zittern, die Knie werden weich, man kann es nicht halten. Ich habe da meinen armen Kollegen aus der 10. Klasse, der hat so einen Vortrag gehalten und der war so nervös, der hatte so Angst vor dieser Präsentation und dann hat er so auf einem PowerPoint, wollte was zeigen und dann hebt er so seinen Finger, auf einmal wackelt seine Hand und der zieht sich schnell wieder weg und hat sich voll erschrocken. Und ja, du kannst es nicht kontrollieren, auch wenn du willst. Und so wird es in der Bibel beschrieben. So wird Gott vorgestellt. Wir können Gott nicht kontrollieren. Manche reden so voller Stolz von Gott und ganz gleichgültig und fordern ihn richtig heraus. Zu mir hat mal einer gesagt, so, Rainer, weißt du was? Wenn ich eines Tages vor Petrus vor dem Tor stehe und in den Himmel komme und dann Gott zu mir sagt, ja, du kommst hier nicht rein. Weißt du was, Rainer? Dann sage ich Gott, wenn du das nicht siehst, dass ich versucht habe, deine Gebote zu halten und wenn du nicht mein Herz siehst und denkst, ich habe es versucht, ich konnte halt nicht, ich bin halt nicht perfekt wie du, weißt du was, dann kacke ich drauf. Und er hat es halt noch vulgärer gesagt. Und dann dachte ich, es war noch ein langes Gespräch, aber dann habe ich gedacht, wow, also was hast du für ein Gottesbild? So ist Gott nicht. Der Anfang der Weisheit ist die Erkenntnis Gottes. Gott ist eine herrliche Majestät, eine unbändige Macht. Allein seine Präsenz, allein wenn er da ist, wirft zu Boden. Er muss nicht mal was sagen. Es wirft uns zu Boden. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sagen will, so, ihr sollt euch fürchten, fürchtet euch gefälligst. Und wenn ihr nicht fürchtet, dann will ich das euch einreden oder so. Sondern es ist, wenn wir Gott sehen, wenn er vor uns wäre oder wenn wir eines Tages vor ihm stehen, dann ist es nicht, fürchte dich vor Gott, sondern dann werden wir uns fürchten. Wir werden es einfach. Wir alle. Ich, ihr, alle. Jeder wird sich fürchten. Und dann passiert was ganz Komisches. Dann passiert immer wieder in der ganzen Bibel was ganz Komisches. Und ich will es einmal lesen in Offenbarung 1, Vers 17. Da sagt Johannes, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Hä? Und es kommt immer wieder. Gott begegnet Leuten, fordert sie richtig heraus und sagt, wer will sich mit mir anlegen? Wer ist wie ich in Jesaja 44? Es gibt keinen Gott außer mir. Kommt doch her und sagt mir die Zukunft voraus, wenn ihr seid wie ich. Kommt doch her. Er fordert richtig heraus. Und er begegnet den Leuten. Die bekommen Angst, Todesangst, fallen zu Boden. Und dann auf einmal, fürchte dich nicht. Hä? Wie jetzt? Warum? Warum ist es so? Das passiert ständig in der Bibel. Und ich sage, es muss passieren. Du musst, ja, fürchte dich nicht, das gilt. Aber du musst an diesen Punkt kommen, wo du einmal Todesangst vor Gott hattest. Du musst an diesen Punkt kommen, weil du sonst vieles nicht verstehst, weil sonst auch die Notwendigkeit ja gar nicht klar ist, dass Jesus dein Retter ist. Wofür brauche ich Rettung? Wofür brauche ich einen Erlöser? Was hat Jesus für mich getan? Das wird dir nicht klar, auch wenn du noch ungläubig bist. Es wird dir nicht klar, ja, ich komme mit meinem Leben eigentlich ganz gut klar. Ich brauche ja eigentlich Jesus gar nicht. Und wenn du Gott als diesen Furchtbaren erfährst und erkennst, dann wirst du weise, weil du bemerkst, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen, der mich vor diesem Gott schützt. Ich kann so, wie ich bin, nicht vor Gott kommen. Und ich habe am Anfang gesagt, und in Sprüche steht, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Schaut mal, niemand will diesen Gott als Feind haben. Niemand. Niemand will ihn als Feind haben. Er ist das Schrecklichste, den es überhaupt gibt. Und dann steht auf einmal in Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn dieser schreckliche Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer? Es gibt niemanden. Gott ist der, dem am meisten Schrecken hat, am meisten Furcht. Vor wem soll ich mich fürchten? Gott ist für uns. Aber versteht ihr, wir kommen nicht an diesen Punkt, diese Ermutigung, wenn wir nicht an diesen Punkt gekommen sind, wo wir uns einmal gefürchtet haben. Und wenn wir dann diese Verse hören, wie zum Beispiel, wir sind Gottes Kinder, überlegt mal, was es bedeutet. Von diesem Gott, der der Schrecken ist. Wir sind seine Kinder. Wenn schon normale Eltern, ihr, die hier Eltern seid, vielleicht sind auch viele schon draußen, aber ein paar sind bestimmt da. Wie beschützt ihr eure Kinder? Wie kümmert man sich um sie? Meine Tante, die hat mal vor einigen Jahren, da merkt man einfach, wie die Eltern ihre Kinder beschützen. Die ist auf dem Gehweg so gelaufen, auf einer Hauptstraße, und ihr Kind ist ein bisschen weiter vorne gelaufen. Und es war auch schon ein bisschen älter, es konnte auch so ein bisschen weiter vorlaufen. Und es ist ganz plötzlich, es hatte keinen Ball, gar nichts, es ist ganz plötzlich einfach zwischen Autos, da haben Autos so geparkt, und sie ist rausgelaufen zwischen Autos, ganz plötzlich. Und die Mutter sieht es von Weitem und weiß, sie kann es nicht mehr aufhalten, guckt schnell auf die Straße, und da kommt ein Auto. Und die hat gar nicht lange nachgedacht, die ist vor die Straße, hat geschrien, hat ihre Hand vorgestellt, hat geschrien, und das Auto ist voll in sie reingefahren. Und sie hat sich ihr Arm gebrochen, die war im Krankenhaus, aber sie hat ihr Kind beschützt und dem Kind ist nichts passiert. Und wenn eine irdische Mutter, wenn Eltern schon so ihr Kind beschützen, wie viel mehr Gott, der Allmächtige, die Majestät, ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Was für eine Sicherheit. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Weicht es nicht von euch ab, stellt euch dem, und es wird euch trösten, es gibt euch Sicherheit, es gibt euch Halt und es führt euch zum Leben, es macht euch weise. In Sprüche 19, Vers 23 steht, dass die Furcht des Herrn zum Leben führt. Und es macht uns weise. Weil, wenn du dieses Bild von Gott hast, dieser Gott ist für dich, dann kannst du ganz mutig, viel mutiger dein Glaubensleben leben. Du hast nicht Angst, was wird mir schon passieren, vor was sollte ich Angst haben? Vor Bedrängnis, vor Tod, dass mich irgendjemand auslacht. Was ist schon der eine, der mich irgendwo auf der Arbeit, in der Schule auslacht? Gott lacht den aus. Und Gott ist für mich. Vor was soll ich Angst haben? Vor was sollten wir Angst haben? Es gibt nichts, keine irgendwas, Dämonen, Geister, finstere Mächte. Vor nichts haben wir Angst, wenn wir einmal diesem Gott begegnet sind. Also das erste war, fürchte Gott. Das zweite, fürchte dich nicht. Und zu diesem zweiten ist was ganz Wichtiges. Dieses fürchte dich nicht, dass das zu uns gesagt wird, das gibt's allein in Jesus. Das gibt's nur in Jesus. Außerhalb von Jesus steht allein, fürchte dich vor diesem Gott. Und in Jesus, fürchte dich nicht. Jesus legt seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Und Gott ist wirklich zu fürchten und schrecklich, so sehr, dass sogar Jesus selbst Todesangst hatte. Im Garten Gethsemane sagte, ich bin geängstigt, ich bin betrübt bis zum Tod. Vor was hat er Angst gehabt? Nicht vor den Nägeln. Das war nicht das Schlimme, was Jesus da ereilt hat. Das ist nicht das große Werk, dass er einfach gekreuzigt wurde. Viele Menschen wurden gekreuzigt. Viele Menschen sind auf grausame Art und Weise gestorben. Das, vor was Jesus so Angst hatte, war diesen Gott. Er kannte ihn. Er kannte diesen Schrecken. Und er wusste, ich werde ihm gegenüberstehen als Sünder. Ich habe die ganze gebündelte Sünde von uns allen, trägt er, und ich werde diesem Gott begegnen. Davor hat er Todesangst, dass er Blut geschwitzt hat. Jesus selbst hatte Todesangst. Am Kreuz sehen wir am allerdeutlichsten, wie furchtbar Gott ist. Als sein eigener Sohn, das Kostbarste, was Gott hat, Gott selbst, die größte Einheit. Sein Sohn trägt Schuld und er verschont ihn nicht. Nicht mal seinen eigenen Sohn verschont er. Da sehen wir, dass Gott wirklich furchtbar ist und es eine Konsequenz für die Sünde gibt. Und gleichzeitig sehen wir Gottes Liebe am deutlichsten am Kreuz. So sehr liebt Gott uns, dass er seinen Sohn nicht verschont hat. Dass wir diesen Gott nicht mehr fürchten müssen. Dass wir nicht verdammt werden. Oh, was hat Jesus für uns getan? Wie herrlich ist das? Das gibt es allein in Jesus. Guck mal, der Sohn Gottes, der Sohn begegnet dem Vater als Feind. Warte ein bisschen. Der Sohn begegnet dem Vater als Feind, damit wir als Feinde dem Vater als Sohn begegnen können. Das, was Jesus getan hat, was wir in Jesus haben. Aber jetzt gibt es noch eines. Fürchte Gott, fürchte dich nicht und jetzt Furcht als Christ. Jetzt bin ich ja gläubig. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt noch immer vor Gott fürchten im Sinne von Angst? Das ist ja auch das Interessante jetzt. Oder wandelt es sich jetzt in Ehrfurcht? Weil das ist ja jetzt wie so ein Spiegel, wie wenn wir im Zoo sind und da ist ein Löwe und der ist wild, in freier Wildbahn dachten wir, oh je, ein Löwe, schnell weglaufen. Aber im Zoo, da sind wir ja gelassen, wir sehen ja ein Glas, wir haben dann Ehre vor diesem Löwe. Ist es jetzt so, wenn wir Christen sind? Oder wie ist es? Es gibt ja die Verse in Römer 8, Vers 15, wir haben ja nicht den Geist zur Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern Geist der Sohnschaft haben wir empfangen. Dass wir anrufen, aber Vater. Oder in 1. Johannes 4, das will ich mal auch vorlesen, weil es auch ein wichtiger Vers ist, da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ha, damals ja. Die Liebe treibt die Furcht aus. So wird oft argumentiert, jetzt brauchen wir uns ja überhaupt gar nicht mehr vor Gott fürchten, nur noch Ehre. Ich denke dann, wir werden das jetzt auch gleich anschauen. Ja und nein. Ja, wir haben keine Angst vor dem Gericht. Wer an Jesus glaubt, der hat keine Angst vor dem Gericht. Wir werden nicht gerichtet, wenn wir vor Gott stehen. Uns trifft keine Verdammnis. Jesus hat die Verdammnis getragen. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für uns, die wir in Christus Jesus sind. Aber es gibt immer noch eine, solange wir auf Erden leben, solange wir hier als Fremdlinge sind, ist trotzdem, dass es eine Furcht gibt vor Gott, weil Gott immer noch ein verzehrendes Feuer ist, steht im Hebräerbrief. Wir dienen Gott mit Scheu und Furcht, Gott ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Und wir leben auch auf der Erde, weil wir hier immer noch sündigen. Und Gott gibt immer noch Konsequenzen unserer Sünde und erzieht uns. Nicht, um uns zu verdammen, es ist nicht eine Strafe, die endgültig ist, wie die Verdammnis im Gericht, die dann sagt, hier steht ja auch, wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Am Gericht ist eine Strafe, es ist endgültig. Aber wir haben nicht so eine Furcht. Aber es gibt eine Furcht vor den Konsequenzen. Schlag mal dazu 1. Petrus auf, 1. Petrus 1, Vers 17. Da steht, und wenn ihr den als Vater anruft, oder ich lese mal ab Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und jetzt? Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wieso sollen wir in Furcht wandeln? Weil wir ja Gott kennen. Wir kennen doch unseren Vater. Er richtet ohne Ansehen der Person. Egal, ob du gute Stelle hast, eine schlechte Stelle hast, ob du jetzt vielleicht irgendwo Pastor, Jungschau-Mitarbeiter, Jugendmitarbeiter, auch ob du sein Kind bist. Gott hat sein eigenes Kind gerichtet. Und Jesus, obwohl er Sohn war, lernte den Gehorsam an dem, was er litt, steht im Hebräerbrief. Wieso sollen wir die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht wandeln? Weil Gott das Werk richtet von uns. Es gibt auch auf der Erde Konsequenzen für das, was wir tun. Und im Sinne einer Erziehung. Schaut mal auch, das schlagen wir jetzt nicht auf, das wäre zu viel zum Lesen, aber bei Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, da ist die Gemeinde frisch gegründet und da kommen welche und viele haben ihr ganzes Geld gespendet, haben alles verkauft und das haben auch dieses Pärchen, dieses Ehepaar, Hananias und Sapphira gemacht. Vielen ist die Geschichte bekannt. Und sie haben ihr Gut, ihr Grundstück verkauft und sind zur Gemeinde gegangen und haben gesagt, hier, das ist alles, was wir haben. Wir schenken das, wir spenden das der Gemeinde. Aber ein Stück haben sie für sich behalten. Sie haben also gelogen. Und dann werden sie damit konfrontiert und als es rauskommt, heißt es, ja, ihr habt dann nicht einfach Menschen belogen, sondern Gott belogen. Und als Konsequenz ist Hananias gestorben. Im Neuen Testament. Es gab Konsequenzen für das, was er getan hat, von Gott her. Und was ist da passiert? Vielleicht lesen wir nur diesen einen Vers in Apostelgeschichte 5. Als aber Hananias dieses Wort hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und in Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Seht ihr, auch über die Gemeinde kommt trotzdem Furcht an den Konsequenzen, was Gott tut. Auch in 1. Korinther 11, das lese ich noch vor, da wird wieder berichtet, nach unserem Handeln, so wie wir handeln, das wird gerichtet werden. Es gab sogar einige, die krank geworden sind, einige, die sogar gestorben sind, weil sie den Leib des Herrn falsch beurteilt haben, weil sie mit der Gemeinde falsch umgegangen sind. Ich lese mal Vers 30, Kapitel 11, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Seht ihr, hier ist auch für die Gemeinde, gibt es Gericht auf Erden. Aber nicht als Strafe, sondern um uns zu erziehen. Und dennoch tut es weh. Und dennoch gibt es eine gesunde Furcht davor und Furcht vor Gott. Und deswegen heißt es, das ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und die Furcht des Herrn, die hält uns von Sünde fern. Weil du dir zweimal überlegst, wenn du einmal gesüchtigt wurdest und merkst, oh, das tut weh, egal auf welche Art und Weise, dann überlegst du es dir nächstes Mal zweimal und denkst, oh, vielleicht mache ich es doch nicht. Und es ist nicht die einzige Motivation. Ich weiß, dass es durch die Gnade und die Güte leitet uns zur Buße. Ja, aber auch die Furcht. Es ist auch ein Aspekt, wo in der Bibel wieder und immer wieder kommt. Und es macht uns einfach weise, wenn wir merken, es hat Konsequenzen, was wir tun. In Hebräer 12 steht es wieder, da steht es sehr deutlich. Es steht in Hebräer 12, Vers 6, den wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann in Vers 10, denn sie züchtigen uns, also die irdischen Väter, zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Seht ihr, Züchtigung und diese Furcht vom Herrn, diese Konsequenzen, die scheinen uns als Traurigkeit zu sein. Und dennoch sind die da. Tun wir das nicht einfach abschwächen und sagen, es bedeutet nur Ehre, sondern stellen uns dem, weil es züchtigt uns der, der uns am meisten liebt. Der das auch an seinem Sohn getan hat. Und das heißt nicht, dass wir nicht geliebt sind. Von ihm lasse ich mich gerne züchtigen, weil ich weiß, er liebt mich und er macht es richtig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und weist sie Zucht und Weisheit nicht ab, das machen nur Narren. Es tut uns gut. Es gibt uns ein starkes Vertrauen, die Furcht des Herrn. Und sie heiligt uns, sie hält uns von Sünde fern. Und das alles gibt es nur in Jesus. Das alles gibt es in Jesus. Jesus ist einzigartig und kostbar. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du mein Gott bist, dass du dich mir gezeigt hast, auch als furchtbar und auch als Schrecken. Es gibt mir so ein starkes Vertrauen in dir. Es gibt mir so eine Sicherheit und ich bitte dich auch, dass du uns allen hier, dass wir nicht uns gegen dich auflehnen, nicht rebellieren, sondern viel mehr Sicherheit finden in dir. Jesus, es macht dir dein Werk so einzigartig, so besonders. Was hast du für mich getan? Ich kann in Frieden dem Vater begegnen und wir alle hier. Alle, die wir an dich glauben, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.